Liebe Gemeinde, ich freue mich. Ich freue mich, dass wir heute Morgen schon wieder neu die Gewissheit bekommen haben, durch Jesus Christus ein für allemal erlöst worden zu sein und ein neues Leben empfangen haben, das eine Qualität hat, die wir in der Welt nicht finden. Ein Leben, das lieben kann. Ein Leben, das Frieden hat. Ein Leben, das aus der Versöhnung lebt und mit der hellen Zuversicht, einst in der himmlischen Herrlichkeit zu sein. Und das macht froh, diese Gewissheit und auch Freude darüber, über alle, die auf diesem Wege sich befinden, die dieses Leben angenommen haben. In dieser Passionszeit haben wir für den heutigen Sonntag den Predigttext bekommen aus dem Brief des Petrus an die Gemeinde, den ersten Brief, wo er gerade auf dieses Wunder der Gnade aufmerksam macht. Ist man drin in diesem Wunder der Gnade oder steht man außerhalb? Ist man drin, soll eben auch dieses neue Leben spürbar werden. Und er schreibt an die Gläubigen in Abvers 16 im ersten Kapitel, es steht doch geschrieben, ihr sollt heilig sein. Denn ich bin heilig, spricht der Herr. Und zumal ihr den zum Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach eines jeglichen Werk, so führt euren Wandel, solange ihr hier wallt, mit Furcht. Und wisset, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem eitlen Wandel nach der väterlichen Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes, der zwar zuvor ersehen ist, ehe der Welt grundgelegt ward, aber offenbart zu den letzten Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn auferweckt hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben, auf dass ihr Glauben und Hoffnung zu Gott haben möchtet. Dass ihr Glauben zu Gott haben möchtet. Dieses letzte Wort sagt doch aus, dass wir, und es ist an die geschrieben, die Jesus kennengelernt haben, beständig bleiben sollen. Glaube und Vertrauen hängt ja miteinander zusammen. Und das soll unser Leben prägen. Wir fragen uns, wie sieht es aus mit unserem Vertrauen? Glauben an Gott, dass er da ist, existiert, ist vielleicht vorhanden. Aber vertrauen wir ihm auch? Vertrauen wir ihm auch, dass das neue Leben wirklich sichtbar werden kann? Oder berufe ich mich immer auf das Alte, ich bin nun mal so, wie ich bin. Ich habe nun mal diese Veranlagung, ich habe dieses Gepräge. Ich bin nun mal so geboren. Ist das unsere Aussage? Oder haben wir Vertrauen zu Gott? Ich muss nicht mehr so sein, wie ich war, wie ich geboren bin. Meine Veranlagungen müssen nicht mehr die Priorität in meinem Leben haben. Ich habe das früher auch ein wenig gedacht, als wir zum Glauben kamen. Man hat uns darin auch ermutigt und sagt, na ja, ihr habt doch eine natürliche Anlage in die Wiege bekommen. Bei uns war es die Musikalität. Das müsst ihr jetzt einsetzen für den Herrn. Ja, wenn das so ist, dann wollen wir das auch gerne. Wo können wir denn das machen? Und dann gab es ein paar Vorschläge und wir trottelten da rein und sagten, na dann wollen wir das. Wir kennen uns ja noch nicht so gut aus. Aber da, wo wir uns dann mit diesen Gaben anboten, sagten, das können wir euch gar nicht gebrauchen. Da haben wir uns angeguckt und gesagt, ja, was erwarten eigentlich die Christen? Und die Gläubigen, was muss man da mitbringen? Und dann lernten wir schrittweise, der Herr will ja gar nicht unsere alten Veranlagungen unbedingt haben. Er kann, aber er will nicht. Er macht, was er will. Er sagt, ich bin heilig und du sollst auch heilig sein. Und ich bestimme, was du bist und nicht, was du sein willst. Und das heißt, Vertrauen zu Gott haben zu sollen, dass er das, was er will, offenbart, dass ich mich nicht berufe auf meine Veranlagungen und Begrenzungen, sondern berufe auf das, was der Herr für mich durch Golgatha Neues bewirkt hat. Sind wir noch in diesem Verständnis? Richten wir uns noch nach dem, was Gott uns schenkt? Oder haben wir gute Gedanken, die wir gerne umsetzen möchten? Ja, sie sind ja nun mal gut, aber sie sind nicht gut genug. Sie entspringen aus unserem Verstand, auf unserem guten Gefühl, aber nicht unbedingt aus dem Geist Gottes. Und so führte der Herr dann auch uns, dass wir zu dem Ergebnis kamen und sagen, Herr, nichts mehr von dem Alten. Und wenn wir nicht mehr einen Ton singen und nicht mehr einen Ton spielen sollen, ist das dein Wille. Wir wollen das neue Leben. Wir wollen dir vertrauen, dass das neue Leben Raum greift, eine Veränderung gibt. Und Petrus sagt, das neue Leben ist auch eine Verpflichtung. Das kann man nicht nur nebenbei irgendwie mal zulassen und sich darauf berufen, sondern eine Verpflichtung einzunehmen. Christus opferte sich ganz am Kreuz, damit er uns ganz beschenken kann. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das neue Leben ist total neu und auch total anders als das Alte. Es gibt keine Gemeinsamkeiten zwischen diesen, denn Paulus schreibt auch im Galaterbrief und sagt deutlich, der Geist, das neue Leben, ist gegen das Alte, gegen das Fleisch. Das Fleisch gegen den Geist. Sie sind immer gegeneinander, sie können sich niemals miteinander verbinden, sondern das neue Leben soll herrschen über das Alte. Das Neue soll sichtbar werden und das Alte verschwinden. Zumal ihr den zum Vater anruft, der ohne Ansehen der Person urteilt. Er urteilt nur nach dem, was er ist und was er gibt. Im Brief an die Römer durfte der Apostel Paulus das auch so ausdrücken in Kapitel 11, Vers 36 und darauf hinweisen, dass alles, was das neue Leben ausmacht, von Gott kommt, für Gott da ist und zu Gott wieder zurückgeht. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Darum sei ihm die Ehre in Ewigkeit. So wie der gottlose Mensch einst am jüngsten Gericht nach seinen Werken gerichtet und verurteilt wird, soll auch das Kind Gottes, die Christen, die Jesus aufgenommen haben, nach ihren Werken, die sie im neuen Leben wirken durften, durch den Heiligen Geist beurteilt werden und belohnt werden. Im Brief an die Korinther schrieb der Apostel Paulus es so. Im zweiten Brief, im fünften Kapitel, und sagt, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Warum? Damit jeder empfängt den Lohn, nachdem er als Christ gehandelt hat, bei Leibesleben es sei gut oder böse. Die Beurteilung kommt. Wir verstehen den Apostel Petrus, wenn er sagt, es steht doch geschrieben, Gott sagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Es wird eine Beurteilung über die Auswirkung des neuen Lebens bei euch geben. Es wird alles durchleuchtet werden. Es wird alles gesichtet werden. Und derselbe Apostel Paulus schrieb auch an Timotheus, dass er darauf achten sollte, wie er lebt und wie sein Leben bestimmt wird durch den Heiligen Geist. In 1. Timotheus 3, Vers 13 nach der unrevidierten Übersetzung. Und er sagt, diejenigen, die wohl dienen, die gut dienen, sie erwerben sich selbst eine gute Stufe und eine große Freudigkeit im Glauben an Jesus Christus. Diejenigen, die das neue Leben zulassen und darin handeln, die sind froh. Und sie werden auch eine gute Beurteilung bekommen in Ewigkeit. Denn Gott ist gerecht. Er schert nicht alle über einen Kamm, wie wir das oftmals so sagen. Weder im Sinne der Verdammnis, noch im Sinne der Seligkeit. Es wird alles genau beurteilt. Jede Stunde, jede Handlung ist offenbar und läuft ab wie ein Film. Und man wird sagen, schau, da hast du dich auf mich verlassen, dort bist du eigene Wege gegangen, dort wolltest du mir dienen, hast aber nicht gefragt, wie der Dienst aussieht. Wir müssen alle vor dem Richtstuhl Christi offenbar werden. Und wir haben gelesen, dass dieses Beurteilen Gottes über den Menschen, sei es zur Verdammnis oder zur Seligkeit, ohne Ansehen der Person geschieht. Er wird keinen bevorzugen und keinen benachteiligen. Er wird nicht danach fragen, was bist du in dieser Welt gewesen? Ohne Ansehen der Person. Ganz genau wird er uns anschauen und einfach diese Handlungen, die Werke, unser Leben, das neue Leben, das wir leben konnten, betrachten und beurteilen. Er wird uns sagen, du konntest das Neue tun, aber du wolltest es nicht, weil du zeitweilig anderes lieber hattest als mich. Möge der Herr schenken, dass das nicht über dem Leben der Gläubigen ausgesprochen werden möchte. Aber so werden wir beurteilt. Darum, wir denken zurück an die Gabe der guten Gebote Gottes. Wir wissen, Mose sollte auf den Berg steigen, Horeb, um die guten Angaben Gottes zu empfangen. Und er bekam diese Gesetzestafeln, die Gebote. So und so sollt ihr leben. Und als er freudig mit diesen Geboten vom Horeb herabstieg, sah er, dass das Volk, das er befreit worden war aus der Knechtschaft, der Gefangenschaft in Ägypten, sich wieder sich selbst überlassen hat. Nicht mehr auf die Wunder, auf die Führung Gottes ihr Leben abstellte. Goldenes Kalb gemacht, Singetanz, gegessen, getrunken, gehurt. Und dann wurden diese Tafeln zerschmissen. Mit anderen Worten, ihr seid es offenbar gar nicht wert, den Maßstab Gottes zu hören und euch einladen zu lassen, danach zu leben. Aber wir haben es ja mit einem barmherzigen Gott zu tun, der nicht immer hadert und nicht immer zürnt, sondern erneut das Volk Israel einlud, sich auf ihn einzulassen und sein Wort. Mose durfte neue Tafeln herstellen und sollte mit diesen auch auf den Berg Horeb steigen, damit Gott wieder sein Wort dort eingravieren konnte. Aber es war die Aufgabe, jetzt soll das Volk mal ihr Herz beschneiden und darauf eingehen. Sie sollen mal von sich wegschauen und auf den, der sie geschaffen hat, sehen. In 5. Mose 10 lesen wir ab Vers 12, nun Israel, was fordert denn der Herr dein Gott von dir? Denn dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und liebest ihn und dienst dem Herrn, deinem Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, dass du die Gebote des Herrn haltest und seine Rechte, die ich dir heute gebiete, auf dass es dir gut geht, wohl geht. Und im Vers 16, so beschneidet nun eure Herzen, seid weiterhin nicht mehr halsstarrig. Da wurde ihnen schon gesagt, hört doch mal auf euch selber zu sehen, was ihr könnt, was ihr versteht, was ihr meint, was in euren Augen gut ist. Hört doch mal auf, seid nicht halsstarrig. Hier verstehen wir auch das, was Petrus sagt, denkt doch daran, Gott ist heilig und wir sollen auch heilig sein. Wir sollen uns zu dem neuen Leben bekennen. Denn wir glauben an den himmlischen Vater, der das Opfer in Jesus Christus brachte, damit wir gelöst werden von dem Alten. Seid nicht halsstarrig, denn der Herr, euer Gott, ist ein Gott aller Götter und Herr über alle Herren, ein großer Gott, mächtig und schrecklich, der keine Person achtet und er nimmt kein Geschenk. Man kann ihn nicht bestechen. Und er schafft Recht den Waisen und Witwen und hat die Fremdlinge lieb, dass er ihnen Speise und Kleider gebe. Darum sollt ihr auch die Fremdlinge lieben, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Also eine ganz neue Perspektive forderte hier der lebendige Gott von seinem Volk, das er erwählt und erlöst hat. Und somit fordert auch Gott in Jesus Christus eine neue Perspektive des Lebens bei denen, die neu geboren worden sind. Schau nicht mehr auf das Alte, schau auf das Neue. Das Neue geht mit dem Nächsten anders um als das Alte. Das Neue arbeitet anders im täglichen Beruf als das Alte. Das Neue hat eine ganz andere Schau in die Ewigkeit als das Alte. Das Alte schaut nur, was in dieser Welt ist, was irdisch ist, was vergänglich ist. Das Neue schaut in die Ewigkeit. Petrus selber musste das auch lernen. Er konnte das nicht gleich in den Briefen so niederschreiben durch den Heiligen Geist, bevor er nicht auch gemerkt hat, dass es hier allein um Gott in Jesus Christus geht, der seinen eigenen Maßstab unter die Menschen bringt. In der Apostelgeschichte 10 durfte er das schon lernen, als er im Hause des Cornelius war. Und dann tat er seinen Mund auf in Vers 34 und sprach, als er gesehen hat, dass der Heilige Geist auch die Heiden erfasste. Die in dem Gedanken der frommen Juden ausgeschlossen waren. Nun erfahre ich mit der Wahrheit, nicht durch mich. Jetzt erfahre ich im Verbund mit meinem Heiland, mit dem neuen Leben, erfahre ich, dass Gott die Person nicht ansieht. Ach, ich bin doch Jude und du bist doch Heide, muss mich doch Gott anders ansehen? Nein, er schaut die Person nicht an, er sucht das Herz. Ob Jude, ob Heide, ob Präsident, einfacher Staatsbürger, Angestellter oder Chef. Gott lässt sich nicht beeindrucken von der Person, sondern er schenkt allen das wahre Leben, die offen sind für das Neue und wollen geführt werden durch ihn. Das sollen wir in der Passionszeit wieder neu bedenken. Vielleicht sind wir wieder auf eigene Wege abgeglitten, in guter Meinung, Gott zu dienen. Das passiert uns leider allzu oft. Wir wollen Gott dienen. Welcher Christ will das nicht? Aber ist es auch der richtige Dienst? Woher weiß ich denn das? Ob das, was ich tue, wirklich Gottes Willen entspricht? Ich kann es nur wissen, wenn der Herr es mir offenbart. Darum sollen wir im Gebet vertrauensvoll ihm nahen und ihn bitten, seine Heiligkeit in uns zu verwirklichen, dass wir Augen bekommen zu sehen und Ohren zu hören, wie ein Jünger, der gerne hört, auch wenn es gegen den eigenen Strich geht, was Gott zu sagen hat. Merken wir das? In Römer 2 beschreibt ja auch der Apostel Paulus das Wesen des alten Menschen und das Neue. Und in beiden Fällen beurteilt Gott nach den Auswirkungen dieses Lebens. Ab Vers 9. Es wird Trübsal und Angst geben über alle Seelen der Menschen, die da Böses tun, besonders die Juden und auch die Griechen. Es wird aber auch Preis und Ehre und Frieden geben all denen, die Gutes tun, vornehmlich der Juden und auch der Griechen. Denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Merken wir, worum es geht? Gott richtet nach den Werken im Leben der Gläubigen, die er hat wirken können. Die sucht er. Und er richtet den Ungläubigen nach den Werken, die er durch den Geist dieser Welt getan hat. In 1. Korinther 3 durfte Paulus so schreiben: Es gibt ja nur ein Fundament für die Gläubigen, das lautet Jesus Christus. Und jetzt kommt es darauf an, was darauf entsteht. Was sammeln wir da drauf? Ist es Holz? Heu? Sind es Stoppeln? Sind es Dinge, die verbrennen können und die vergehen? Oder sind es Werte, die in Ewigkeit bleiben? Gold, Silber, edle Steine? Das ist eine neue Abfrage an uns, die wir Jesus kennen. Was wir sammeln und ob wir uns täglich danach ausstrecken im Gebet und darum bitten, dass wir Gold, Silber und edle Steine sammeln und ferne sind von den Materialien, von den Werken, die vergehen. Denn es kommt das Gerichtsfeuer und wird alles durchleuchten und durchläutern. Und es bleibt nur bestehen, was Gott selbst in uns gewirkt hat. Darum sind wir zum Vertrauen aufgerufen, dieses neue Leben wirksam werden zu lassen. Nur ein wohlgefälliges Leben vor Gott, ein Tun nach seinem Wort und Willen, wird am Tag des Preisgerichtes eine Steigerung zur Seligkeit bringen. Und das Wort Steigerung sage ich deswegen, weil die Seligkeit ein Geschenk ist. Aber die Werke, die durch das neue Leben gewirkt werden können, werden zusätzlich belohnt. Gott ist gerecht. Die Stufen der Seligkeit sind unterschiedlich. Die Stufen der Verdammnis gleichfalls. Es kommen nicht alle an denselben Ort, sondern sie werden ganz gerecht geurteilt nach dem, was sie getan haben, bei Leibes Leben. Darum schrieb der Apostel Paulus auch ergänzend zu dem, was wir schon gelesen haben, in 2. Korinther 5 zum Beispiel ab Vers 6. Wir sind doch getröstet alle Zeit. Wir wissen, dass weil wir jetzt noch im Leib wohnen, wir ferne vom Herrn leben. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber doch getröstet und haben viel mehr Lust, außerhalb des Leibes zu leben und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum fleißigen wir uns auch, wir sind daheim oder wir wollen, dass wir ihm wohlgefallen. Denn, und dann kommt es wieder, wir müssen offenbar werden vor dem Richtstuhl Christi. Darum führet euren Wandel, sagt der Apostel Petrus, mit Gottesfurcht. Oh ja, wir können ja so vieles falsch machen. Und deswegen ist es immer wieder wichtig, die Rückfrage zu halten, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Ist das, was ich mir hier vorgenommen habe, in deinem Sinne? Es gehört Glaubensmut dazu, so fragen zu können. Ich weiß das. Denn man hat sich ja manche gute Dinge vorgenommen, die man unbedingt tun will. Und man hält sie auch nicht für schädlich. Darum traut man sich oft gar nicht nachzufragen. Herr, ist das deinem Willen gemäß? Wir haben ja gehört, dass wir auch gestern wieder Schriften der Schriftmission einquartiert haben. Und ich darf frei bekennen, es ist mir stets ein Gebetsanliegen, ob das noch des Herrn Wille ist. Und mein Gebet lautet, Herr, wenn es nicht mehr dein Wille ist, dann lassen wir das ab sofort. Wir wollen doch nicht am fremden Werk arbeiten. Wir wollen doch nicht fromme Schaumschläger sein, die sich irgendwas vorgenommen haben, was angeblich dem Nächsten zum Guten dienen soll. Herr, ist es noch dein Werk? Und wo diese innere Gewissheit sich neu zeigt, machen wir weiter. Auch wenn es Widerstände gibt. Aber wo die Gewissheit nicht mehr da ist, lassen wir es fallen. Denn der Herr bestimmt, was recht ist. Er kann auch manche aus dem Berufsleben führen. Habt doch einfach auch mal den Mut, euer eigenes Leben, wo ihr jetzt gerade steht, zu hinterfragen. Betet einfach darum. Herr, ist es mein Platz, den du mir gegeben hast? Oder stehe ich nur aus Gewohnheit dort? Oder weil es mir Spaß macht? Oder weil ich gut verdiene? Es gibt ja tausend Gründe, warum man dies und jenes macht. Frage doch mal im Gebet, ob es der Platz ist, an dem der Herr dich stehen wissen will. Und du wirst große Freudigkeit bekommen, wenn er dir zeigt, dass es der Platz ist oder einen neuen anweist. Führet euren Wandel mit Ehrfurcht vor Gott. So sagt uns der Apostel Petrus. Das Leben durch den Heiligen Geist in uns soll doch nicht beschmutzt werden und verhindert werden durch neuen Schmutz, der sich an uns hängt. Wir sollen Gott durch das Tragen des Namens Christ ehren. Christus, ihm gleich sein wollen. Ihm folgen, in seinen Fußtapfen, keine eigenen Spuren setzen, sondern die Spur, die vorhanden ist, nutzen und beschreiten. Und hier merken wir gleich, wie abhängig wir sein müssen. Wir kennen doch diese Spur durch die Zeit gar nicht. Wir brauchen täglich das Gebet, um gewisse Tritte tun zu können. Wie es im Psalm 119 heißt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Aber dieses Licht, das scheint nicht gleich bis in die Ewigkeit, so dass wir schon einen langen Blick haben können über diese Spur, sondern immer nur Schritt für Schritt. Wir brauchen die Erleuchtung täglich neu. Was heute noch der richtige Weg war, kann morgen getauscht werden. Es gibt manchmal Abzweigungen, die der Herr führt. Heute geht's nicht mehr da lang, sondern rechts lang. Und dann kommt die Stimme, dies ist der Weg, den geht weder zur Rechten noch zur Linken. Geht den, den ich euch zeige. Merken wir, wie wunderbar die Abhängigkeit vom Herrn sein kann, so wir dieses neue Leben zulassen. Wir werden im Frieden leben, in der Freude, in der Zuversicht, Weil wir wissen, so wie es Paulus auch zu den Philippern schrieb, Gott hat die Garantie übernommen. Er ist der Anfänger und auch der Vollender dieses neuen Lebens und des Weges. Er ist der Vollbringer. Er will uns leiten, regieren und herrschen. Und das auch vielleicht in Umständen, die uns nicht gefallen. In einem Zeugnis, was auch dieser Prediger Spurgeon einmal gab, heißt es folgendermaßen: Er saß am Bett einer Frau, die schon viele Jahre ja an das Bett gefesselt war durch die Krankheit. Sie war in einem schrägen Dachstübchen untergebracht und die Wände waren zugleich also das Dach ringsumher. Es war also ärmlich, war aber ringsumher es doch überall mit Bibelsprüchen behängt, so dass sie liegend immer wieder die Bibelsprüche lesen konnte. Sie war kaum ohne Schmerzen. Ruhelose Nächte, traurige Tage waren ihr beständiges Los. Und er sagt, als ich sie da so sah und mit ihr sprechen wollte, sagte sie: Ich kann Ihnen nicht sagen, wie oft Gottes Gegenwart diesen Raum erhellt hat. Er ist mir zu solchem Palast geworden, dass ich Könige auf ihren Thronen nicht beneide, wenn mich hier Christus besucht. Obschon ich seit Jahren nicht eine Stunde ohne Schmerzen bin, versichere ich Ihnen, dass dieses Kämmerchen ein wahrer Himmel für mich gewesen ist. Eine Frau, die wir eigentlich bedauern müssten. So wie sie dort in ihrem Bett liegt jahrelang. So wie sie unter Schmerzen litt. Aber Jesus gab ihr ja das neue Leben. Und das dominierte da drin. Und sie wollte gar nicht heraus aus diesem. Sie wollte immer den Besuch ihres Heilandes verspüren. Sie wollte kein Mitleid, denn sie wusste, dies ist der Weg des Herrn. Sonst weder zur Rechten noch zur Linken. Und hier kommt die Erinnerung des Apostel Petrus zum Tragen, dass er sagt: Wisst ihr denn nicht, wer euch erlöst hat und wodurch? Nicht durch Gold und Silber, sondern durch das Blut, das saubere, reine, unschuldige Blut des Lammes Gottes, Jesus Christus. Und wenn er euch führt und leitet, auch über jahrelange Krankheit und im Bett liegend, ist es immer gut und richtig. Er ist dabei. Und in einem anderen Zeugnis konnte man Ähnliches lesen, und wo dann dieser Mann sagte: Das Kreuz, das ich trage, möchte ich nicht abgeben. Ich will es nicht hergeben. Denn durch dieses Kreuz, das ich habe, die Schwierigkeit in meinem täglichen Leben, weiß ich, Jesus ist immer dabei, denn es ist sein Weg für mich. Wir stehen oft in der Diskrepanz, unser Leben selber zu gestalten und auf der anderen Seite das Leben Gottes zu sehen. Und der Herr lädt uns wieder neu ein und sagt: Gestalte es nicht. Lass mich dein Leben gestalten. Lass es auch nicht durch andere Menschen gestalten, die dir gute Vorschläge machen, sondern suche den Weg vor deinem Heiland, der für dich bereitet ist. Frage keinen anderen. Und ich hatte auch einmal ein Gespräch mit einem Glaubensbruder über irgendeine Frage im Missionswerk Mitternachtsruf. Und dann sagte er ganz schnell: Ja, also weißt du, vielleicht hat er auch keine Antwort, ich weiß nicht, sagt er: Macht es doch so wie Paulus. Er befragte sich nicht mit Fleisch und Blut und fuhr vor und verkündigte das Evangelium, was ihm offenbar geworden ist. Ach, dachte ich, ja, also nein. Gut, also ich soll beten, wollte er sagen. Befrag dich nicht mit mir darüber, sondern bete und lass dir deinen Weg offenbar machen. Und den gehe. Denn der Herr Willes. Er hat alles für uns gemacht, wie es in dem einen Lied heißt. Für mich ging er nach Golgatha. Für mich hat er das Kreuz getragen. Für mich erduldete er Spott und Hohn. Für mich ist er geschlagen worden. Wir können seine Liebe nicht begreifen. Aber weil er das alles für mich tat, wird er auch für mich sorgen auf dem wahren Weg des Lebens. Drei kurze Punkte. Das Wort der Erlösung, das uns ja hier deutlich gemacht wird durch das Blut des Lammes Jesu Christi, hat ein Dreifaches als Auswirkung. Es gibt dort unterschiedliche griechische Bezeichnungen. Das eine Wort bedeutet, agarazzo, wir sind gekauft worden. Gekauft worden durch Jesus Christus, durch sein Blut. Er hat uns gekauft. Das zweite, das verschärft es noch ein bisschen, ex agarazzo. Das heißt, wir sind herausgenommen, ohne wieder zurückgetan zu werden. Wir sind nicht nur gekauft worden, sondern zum Wiederverkauf nicht mehr zur Verfügung. So wie es in Johannes 10 steht. Ich werde meine Schafe behalten. Die können nicht mehr verkauft werden. Gekauft, nicht mehr verkauft. Und das dritte in der Erlösung noch ein Wort, lutroo. Das bedeutet, diese, die ich gekauft und erkauft habe, sie sind frei von der Verpflichtung, dem Bösen zu dienen. Das heißt Erlösung. Und das will Petrus uns auch ganz neu nahe bringen. Wir sind aufgerufen zu bejahen, was Gott für uns getan hat. Das jeden Tag aufs Neue. Und es sind auch die eingeladen, die das neue Leben noch gar nicht kennen, im Vertrauen, es zuzulassen, anzunehmen. Ich darf uns noch zum Schluss einige Worte von Chambers. Er war ein relativ junger Mann und in frühen Jahren heimgerufen worden, aber er hatte so eine geistliche Tiefe, dass er die Hintergründe der Berufung Jesu in unserem Leben sehr deutlich verstand. Und er schreibt, dass wir zur Heiligkeit bestimmt sind. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, wozu wir da sind. Wir sind nicht dazu bestimmt, uns glücklich oder gesund zu fühlen, sondern heilig zu sein, in Einheit mit Gott zu leben. Das Einzige, worauf es wirklich ankommt, ist dies. Willst du den Gott annehmen, der dich heilig macht? Das heißt, mit sich vereinen will? Willst du den annehmen? Halte es für nötig? Oder die Frage, hältst du es für nötig, heilig zu sein? Ich glaube, dass Gott in mich hineinkommen und mich heilig machen kann. Gott hat für die Menschheit nur ein Ziel, Heiligkeit. Nur ein Ziel, Heiligkeit. Seine eigentliche Absicht ist, Menschen zu Heiligen zu machen. Er hat uns erlöst, weil er uns dazu geschaffen hat, heilig zu sein. Dass Jesus Christus am Kreuz unsere Sünden gesühnt hat, das bedeutet, dass Gott mich eben wegen seines Todes wieder zu völliger Einheit mit sich selbst bringen kann und will. So, dass sich gar nichts mehr zwischen uns drängt. Heiligkeit schließt ein, dass dein Verhalten vor Gott, die Worte, die du sprichst und jeder Gedanke, den du denkst, ganz tadellos sind. Dass jede Einzelheit Gott selbst zur Prüfung vorgelegt wird. Darum sage Ja zu Jesus. Gott ist heilig und ihr, und wir sagen, wir sollen auch heilig sein. Er hat all das getan für sich selbst, in uns. Und das in der Passionszeit soll wieder auf den Leuchter gestellt werden in unserem Leben. Jeder ist eingeladen. Gott schaut die Person nicht an. Jeder darf zu ihm kommen. Aber jeder soll anders sein, als er zuvor gewesen ist. Und diese Kraft und Gnade schenkt uns Gott frei Haus. Wir dürfen kommen, wie wir sind. Aber wir werden nicht so bleiben, wie wir sind. Der Herr segne uns. Amen.